Bevor es losgeht heute, Werbung in eigener Sache, bitte den Podcast teilen, bewerten, drüber sprechen, ja, na gut natürlich, und uns auf Instagram und TikTok abonnieren und uns dort folgen, einfach unter Gehirn einfach erklärt.
Gehirn einfach erklärt, der Podcast für alle mit Köpfchen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Wachauer, ich bin Moderatorin und...
Mein Name ist Manuela Macedonia und ich bin Wissenschaftlerin.
Neurowissenschaftlerin, Buchautorin, Podcasterin, Speakerin. Gibt es eigentlich einen Bereich, den du am liebsten ausführst?
Nein, alle gleich.
Die Abwechslung macht es wahrscheinlich aus.
Ja, die Abwechslung macht es aus und ich liebe das auch, weil es mir sonst nur als Wissenschaftlerin... vielleicht langweilig würde.
Es wäre ja den ganzen Tag quasi im Büro sitzen, oder?
Ja, die Arbeit als Wissenschaftlerin besteht aus Lesen, Experimente durchführen und dann schreiben. Mhm. Das ist ja nicht wirklich aufregend.
Du bist die Insiderin, was die Neurowissenschaften angeht. Ich bin die Outsiderin. Und das Thema heute... unsere Gedanken, also die Gedanken, die nerven. Also so zum Beispiel dieses Gedankenkarussell vorm Einschlafen, diese kreisenden Gedanken. Du hast darüber auch in deinem neuen Buch Wellness für das Gehirn geschrieben. Du hast sie beschrieben, diese wiederkehrenden Gedanken, als Wiederkäuen. Also alle Sorgen werden durchdacht und dann geht's von vorne wieder los. Kann man das so sagen?
Ja, zuerst vielleicht sollte man sagen, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, dass er permanent Sorgen hat. Und ich erlebe im Gespräch mit den Menschen draußen, dass viele sich viele Sorgen um viele Themen machen.
Ja.
Und das heißt, der Mensch ist dafür gemacht, dass er eigentlich eine Sorge hat und das Problem löst. Mhm. Und die Sorge zum Beispiel, also können wir es vielleicht ein bisschen umschreiben, so aus Sicht der Evolution. Wir haben die Sorge gehabt, dass wir uns ernähren. Also dann sind wir mit unserem Dorf rausgegangen, haben einen Mammut gejagt und wir haben eine kurze Stressepisode erlebt. Und diese Stressepisode hat dazu geführt, dass wir mehr Kraft in den Muskeln haben mussten, damit wir das Tier erlegen. Oder wenn wir es nicht geschafft haben, damit wir davon rennen. Und das löst die sogenannte Stressreaktion aus mit Ausschüttung von Stresshormon Cortisol mit L am Ende. Und durch das Lösen des Problems, der Sorge, dieser Aktion, dieser Jagd, baut sich das Cortisol ab. Das heißt, wenn der Stressor nicht mehr da ist, beruhigt sich das System wieder und wir haben dann keine Gedanken mehr. Das Problem ist in letzter Zeit, dass wir, oder die letzten Jahre, ich würde sagen vielleicht seit 2020, dass wir zu den Themen, die in unserem Leben kreisen, ja, und jeder hat ein paar Sorgen im eigenen Leben, dass zusätzlich auch die Sorgen, diese gesellschaftlichen Sorgen hinzugekommen sind und die Außenpolitik und die Energiegedanken und die Stromrechnung und all diese Themen.
Ich wollte gerade sagen, das kennt ja irgendwie jeder, oder? Man liegt im Bett und denkt an die Stromrechnung, man denkt an die nächsten Wahlen, wen soll ich wählen? Man denkt dran, was man für den Umweltschutz tun kann, welches Auto man sich kauft, wie es den Kindern geht, in welche Schule die gehen sollen und. Kennt vermutlich jeder. Sind diese Gedanken in irgendeinem Gehirnareal zu finden?
Nein, die Sorgen sind komplexe Gebilde im Gehirn. Und wie gesagt, also wir sind dafür gemacht, dass wir eine Sorge haben und dass wir die dann beseitigen. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir andauernd zig Themen im Kopf haben. Und das ist der Grund, warum wir nicht von diesem Stress runterkommen. Ja. Ja? Wir sind permanent in einer Stresssituation. Und diese Stresssituation wird durch, also evolutionär bedingt, führt dazu, dass wir andauernd diese Sorgen lösen möchten.
Ja.
Deswegen können wir gar nicht aufhören, an diese Sorgen zu denken. Und das passiert am Tag, solange wir beschäftigt sind mit irgendetwas Wesentlichem, zum Beispiel, also wenn ich meine Arbeit habe und ich muss etwas schreiben und dann dann mache ich Klick und ich bin fokussiert auf meine Tätigkeit. Aber unter dem Kochen, unter dem Aufräumen, unter diesen Tätigkeiten, wo ich nicht meine ganzen Ressourcen brauche, denke ich schon sehr wohl nach, ja, was kommt jetzt nach dieser Wahl, was wird uns XY in der EU bringen, ja, das sind schon große Themen, die unser Leben beeinflussen, schwer beeinflussen. Früher hat man das Gefühl gehabt, die Politik tut nichts, ja, jetzt hat man das Gefühl, die Politik rennt uns davon mit Dingen, die wir auch nicht oft verstehen, und das ist eben das, was diese permanenten Gedanken verursacht. Und das passiert auch in der Nacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch vielleicht aufwachst.
Ja, hin und wieder gibt es so Nächte, wo ich mir denke, so Gehirn, schalte dich einfach aus und schlaf.
Ja, und schläfst du gut ein oder schläfst du nicht so gut?
Es kommt auch darauf an, wenn ich Frühdienst habe am nächsten Tag, geht es oft ganz schwer. Und wenn ich am nächsten Tag nicht aufstehen muss, dann schlafe ich gleich ein.
Ja, genau. Das ist auch ein Stressfaktor, zu wissen, dass man so bald aufstehen muss. Aber das heißt, du bist schon am Limit. Ja. Das heißt, dein System ist schon auf Alarmbereitschaft. Mhm. Und dann reicht auch nur, dass du in der Früh aufstehen musst, sehr früh. Ja. Du stehst um 3:45 oder sowas auf, genau. Und du weißt, du wirst wahrscheinlich nicht ausreichend schlafen und du bräuchtest den Schlaf. Das heißt, schon die Sorge, dass du früh aufstehst, führt dazu, dass dein Schlaf, der ohnehin wahrscheinlich schon ein bisschen angeschlagen ist, dass der dann nicht so stattfindet, wie du möchtest.
Und ich wache so oft auf.
Richtig.
Beim Frühdienst.
Ja. Ja, genau. Das ist ganz normal.
Also vor dem Frühdienst, nicht im Frühdienst.
Im Frühdienst darfst du nicht einschlafen. Aber das kommt davon, dass du schon sozusagen dein Stresskontingent schon ziemlich voll hast. Und dann reicht es zu wissen, ich darf jetzt nur, 5-6 Stunden schlafen. Dann ist der Schlaf noch zusätzlich gestört. Und ich habe vorhin gefragt, um zu wissen, ob du gut einschläfst.
Ja.
Weil es sein kann, also wenn man immer eben diesen Hormon Cortisol im Umlauf hat, dass man dann auch es am Abend nicht schafft, in diese Müdigkeit zu kommen. Ja, viele haben das Thema, ich liege im Bett wie ein Besenstock, höre ich immer wieder, passiert die mir auch, nicht oft zum Glück, aber auch. Und dieses sich wie ein Besenstock fühlen und dass man auch sofort wieder aufstehen könnte und was machen könnte, weil man ja null müde ist, obwohl man ja einen ganzen Tag hinter sich gebracht hat, hängt eben mit dieser Menge Cortisol zusammen, die man eben ausschüttet, wenn man zum Beispiel tagsüber wenig Bewegung hat und nur eben diese ganzen Gedanken, die kommen und gehen etc. Weil Cortisol baut sich ab durch Bewegung, ja, durch Muskelarbeit. Also das heißt, wenn man es geschafft hat, vielleicht laufen zu gehen am Tag oder 2 Stunden mit dem Fahrrad, zum Beispiel am Abend zu fahren, jetzt im Sommer, wo die Tage länger sind, dann baut man Cortisol ab und dann schläft man auch besser. Hat man gar keine Bewegung gemacht, da gibt es nämlich einen Spiegel, also der Cortisol bleibt hoch und das Schlafhormon Melatonin bleibt niedrig. Und es müsste umgekehrt gehen, also wenig Cortisol oder ganz wenig und Melatonin geht in die Höhe. Aber wenn ich zu viel Cortisol habe, schafft das Melatonin eben nicht in die Höhe zu gehen. Ja, und deswegen schläft man auch schlechter ein. Und man holt sich immer wieder diese alten Gedanken her, damit ja keine Ruhe ist.
Es gibt ja auch Menschen, die dann überhaupt nicht schlafen können. Überhaupt, die ganze Nacht nicht.
Ja. Und es kann auch passieren, dass man zwar einschläft, oder was heißt, es kann passieren, mir berichten viele Menschen davon, und dass man dann um 3 wieder munter ist. Und dass um 3, dass man da geweckt wird.
Ja.
Von diesem Gedanken, der nicht weggegangen ist, ja, dieser wiederkehrende Gedanken, den du vorhin angesprochen hast.
Setzt sich dir irgendwie fest im Gehirn.
Ja, oder? Es ist so, dass wir, während wir schlafen, eigentlich kaum wirklich eine Ruhe im Gehirn haben. Ja, ja. Das Gehirn arbeitet auch im Schlaf weiter. Mhm. Nur wir haben ein anderes Bewusstsein, sagt man dazu. Ja, also wir sind nicht mit der Außenwelt verbunden. Aber das Gehirn speichert weiter, ordnet, assoziiert, also macht jede Menge Arbeit, ohne dass wir es aber wahrnehmen. Und es ist so, dass wir eine Struktur haben in der Tiefe des Gehirns, die wir schon oft besprochen haben, den Hippocampus, also das Seepferdchen. Und der Hippocampus, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist zuständig fürs Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Er hat aber eine andere Aufgabe auch, die nur in den letzten Jahren entdeckt worden ist. Der Hippocampus kann zu dem, was er gespeichert hat, ergänzend Informationen liefern, sodass wir ausgerechnet in der Nacht, während wir schlafen, eigentlich noch schlechtere Gedanken entwickeln. Und wenn wir aufwachen oft in der Nacht, weil wir eine Sorge haben, ist meistens die Sorge größer als am Tag. Ja? Und viele werden es nachvollziehen können, also das betrifft auch mich, ist mir auch jetzt in letzter Zeit ein paar Mal passiert, dass ich aufwache und Angst vor einem Atomkrieg habe. Ja? Ich höre am Tag vielleicht so nebenbei die Nachrichten, es heißt, das und das könnte passieren und damals, als das passierte in Japan oder sowas, wie die Atombombe und bla bla, und ich gehe dann ins Bett mit diesem Gedanken und ich habe ja nicht gehört, dass der Atomkrieg ausgebrochen ist. Ich habe nur gehört, dass es passieren könnte.
Dass jemand droht damit zum Beispiel, ja.
Ja, und indem der Hippocampus aber diese Funktion erfüllt, dass er sich aus dem, was vorhanden ist an Information, sozusagen ein Ganzes macht, dichtet er sich da hinein, etwas, was gar nicht vorhanden ist, was gar nicht passiert ist. Und deswegen kann es vorkommen, dass wir aufwachen und plötzlich Angst spüren, dass der Atomkrieg ausbricht.
Ja, aber ist das dann Träumen oder sind das einfach Gedanken, die sich verfestigen?
Es sind sehr wohl Gedanken, die ergänzt werden vom Hippocampus.
Ja.
Ja, das, was man am Tag gehört hat, wird in der Nacht sozusagen ausgeschmückt.
Okay.
Und dann kann uns der Hippocampus tatsächlich wecken, weil er durch diese Geschichte eine Alarmbereitschaft auslöst, die eben im Wachzustand dann zu einer Handlung führen kann.
Das heißt, wir müssen generell dieses Cortisol runterbringen.
Richtig.
Melatonin raufbringen.
Ja.
Was empfiehlst du, wenn du sagst Sport, empfiehlst du dann jetzt kurz vorm Schlafen gehen, Radfahren zu gehen oder Krafttraining zu machen oder was empfiehlst du?
Ich würde keine anstrengenden Tätigkeiten, außer man kennt vom eigenen Körper, dass das auch geht. Mhm. Ja. Also, weil auch wenn man sich anstrengt, da schüttet man trotzdem Stresshormone aus. Ich würde sagen, wenn man sich einen ganzen Tag nicht bewegt hat, dass man spazieren geht.
Ja.
1,5 Stunden, so mache ich das manchmal, wenn ich 12 Stunden sitze. Mhm. Und ich habe auch in letzter Zeit, habe ich mich sehr viel bewegt mit dem Auto. Aber ja, ich bin viele Stunden im Auto gesessen, bin von A nach B gefahren und so, also beruflich. Und dann ist es Abend und ich bin einfach null ausgepowert, aber ich habe sehr viel Stress gehabt tagsüber, ja. Ich habe Termine gehabt, ich musste pünktlich kommen, ich habe wieder, zum Beispiel, wenn ich in Wien Auto fahren muss, ich komme überall hin, aber es ist für mich voll stressig.
Ja, ist Stress pur.
Weil ich die Straßen nur oberflächlich kenne. Ich habe zwar das Navi, aber manchmal muss man sich schon einreihen, 2 Kilometer vorher, weil sonst muss man mit dem Verkehrsfluss fahren. Und ich bin kürzlich sogar hinter den Stephansdom gefahren. Zu einem Radiotermin, ja. Also da war der Parkplatz für mich reserviert, also von diesem Radio, das dort ansässig ist. Und es war für mich auch am Vorabend, habe ich mir echte Sorgen gemacht, ob ich es überhaupt schaffe, hineinzukommen in dieses Dickicht, ja, wo alles sehr eng ist, auch da drinnen, also im ersten Bezirk und so. Ja, auf jeden Fall.
Sonst wär's mit der Kutsche vorgefahren.
Ja, wenn ich die Zeit gehabt hätte, wenn ich um 11 am Vorabend war ich ja beim Mai-Cocktail.
Also bei uns, im Landesstudio
Oberösterreich. Und ich bin zwar früh weggegangen, also es war wahrscheinlich 10:30 oder sowas.
Cocktailparty muss man erwähnen, gell?
Ja, Cocktailparty.
Ja, war lustig.
Ja, ich weiß, du bist länger geblieben. Aber ja, und ich habe auch nicht so gut geschlafen, im Wissen, dass ich sehr bald aufstehen muss, etc. etc. Und man müsste eben am Abend, bevor man ins Bett geht und wenn man ganz viel gesessen ist oder sowas, einfach so einen Auslüftungsspaziergang machen. Auch ohne sich anzustrengen, aber einfach vielleicht diese 10.000 Schritte gehen, ohne Anstrengung und danach ins Bett, weil da baut man auch schon Cortisol ab.
Das habe ich nach dem Mai-Cocktail gemacht. Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen, das sind so, ist so eine Viertelstunde etwa, um runterzukommen.
Ja.
Weil ich hatte am nächsten Tag wieder Frühdienst gehabt.
Ja, ich wäre an deiner Stelle im Radio geblieben. Hätte ich mir vielleicht ein Feldbett organisiert.
Ich habe gelitten am nächsten Tag in der Früh.
Ja, das glaube ich, das glaube ich.
Aber ja, geschafft ist geschafft. Also, Cortisol runter, Melatonin rauf.
Melatonin ist ein Schlafhormon, welches vom Körper gebaut wird, indem das Serotonin umgewandelt wird. Mhm. Und jetzt haben wir viel Cortisol im Umlauf, haben wir wenig Serotonin, sind wir nicht so ausgeglichen und dann schlafen wir auch schlecht. Und deswegen empfehle ich immer ein bisschen Bewegung, also wenn man es machen kann, sollte man eben nicht so ins Bett gehen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten.
Ja, du hast schon erzählt, während der Corona-Zeit hast du auch sehr schlecht geschlafen und hast gesagt, du hast da Meditation ausprobiert.
Ja, genau. Man kann auch meditieren. Ja. Ja, ich bin ja nicht diejenige, die es zum ersten Mal sagt. Also Meditation, es gibt mehrere Richtungen der Meditation. In der Corona-Zeit habe ich von einem Yogi-Bekannten so Audio-Files bekommen, also wo Klangschalen-Meditation war. Oder diese Mantras auf Altindisch, wo man gar nichts versteht und man hört sie an. Es ist sehr monoton. Ja. Und aufgrund dieser Monotonie kann es schon sein, dass man an nichts mehr denkt, dass man da sich so in diesen Gedanken ein bisschen verliert. Es gibt aber eine Art der Meditation, die Stresshormon Cortisol tatsächlich auch abbaut. Das ist die Achtsamkeitsmeditation. Sollte man aber regelmäßig machen. Man kann nicht meditieren an dem Abend, wo man nicht gut schläft. Ja, das ist ja, das reicht nicht aus. Man muss sozusagen darin geübt sein. Und diese Achtsamkeitsmeditation funktioniert so, dass man zunächst an die eigenen Angehörigen oder Menschen denkt, die einer sehr nahe stehen, zu denen man starke Liebesgefühle hat. Können sein die eigenen Eltern, können die Kinder sein, kann der Partner, die Partnerin sein. Und dann erweitert man diese positiven Gedanken auf Bekannten, also auf Freunde, Bekannten, auf unbekannte Menschen. Und die letzte Stufe dieser Erweiterung ist, dass man an Feinde denkt im Guten. Ja, dass man sozusagen diese Feindlichkeit abbaut, indem man diesen Menschen, die einer gegenüberstehen, die einer vielleicht einen Schaden verursacht haben oder in irgendeiner Form Feinde sind, an die denkt man auch im Positiven und man schickt ihnen gute Gedanken, gute Gefühle, sodass man sozusagen jegliches Erlebnis des negativen Denkens versucht abzubauen.
Ich würde gerade sagen, irgendwie so diesen Ballast ablegen.
Ja, also und sich ins Positive hineindenkt irgendwie, ja.
Okay.
Das ist sozusagen die Quintessenz von dieser Achtsamkeitsmeditation. Also, dass man achtsam ist gegenüber allen auf dieser Welt, dadurch Konflikte abbaut. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel Gedanken hat an den Weltkrieg, dass man allen Parteien gute Gedanken schickt, egal wer was gemacht hat, dass man sozusagen im Guten bleibt, dass man gar keine schlechten Gedanken für sich aufkommen lässt. Ja. Und das ist eine Möglichkeit.
Ja, damit es innerlich zu weniger Groll kommt irgendwie so,
richtig,
oder?
Richtig.
Und dann beruhigt man sich selber.
Richtig, also der Gedanke dahinter ist, dass man für sich diese Gedanken der Aggression für sich innerlich abbaut. Also, dass man sozusagen die ganze Welt mit Liebe belegt. Ja? Und ich finde es einen sehr schönen Gedanken und ich muss sagen, also wenn ich das könnte, würde ich das auch machen.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie es bei dir so
bei
ist.
Mir, also ich bin keine gute Meditiererin, ja. Ganz im Gegenteil. Ich hab schon auch Kurse gemacht, ich habe auch versucht Yoga zu machen.
Ja, das mag ich schon gern.
Und während die Trainerin gesagt hat, ja, und jetzt achte auf deine Atmung und atme so und so und jetzt spürst du das und spürst du jenes, ja, da sind meine Gedanken davon galoppiert, da habe ich richtig Zeit gehabt, mich meinen schlechten Gedanken zu widmen und ja, und das hat mir gar nichts gebracht. Auch diese ganzen Audio-Files, die ich bekommen habe in der Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen, die waren alle für mich komplett zwecklos.
Ja, ich glaube, das muss man einfach ein bisschen ausprobieren, was einem taugt und was einem weniger liegt. Und ich glaube schon, es kann sehr vielen Menschen helfen. Ich kenne einige Freundinnen, die auch meditieren, die sagen, es tut einfach gut.
Absolut, aber das machen sie regelmäßig.
Ja.
Genau, weil das ist auch eine einzuübende Tätigkeit, die erst dann ihre Früchte bringt, wenn das Gehirn Netzwerke aufgebaut hat dazu. Ja, also dieses sich einfach in sich hineingehen, also das Spüren von der Atmung, die richtige Atmung, so und so. Das sind lauter Lernprozesse, die regelmäßig stattfinden müssen, damit wir sie auch abrufen.
Damit sich Netzwerke aufbauen. Immer diese Netzwerke.
Immer die Netzwerke.
Nichts funktioniert sofort.
Ja, richtig. Ja, das ist alles eigentlich ein Lernprozess.
Ja, das ganze Leben ist ein Lernprozess.
Absolut.
Du schreibst in deinem neuen Buch auch von Gebeten.
Ja.
Können die helfen, dieses Gedankenkarussell abzuschalten?
Also, ich habe für mich das Gebet wieder entdeckt. Mhm. Denn ich bin zwar christlich großgezogen worden, also von meiner Mama, mein Papa war Atheist und meine Mama stark christlich, also Katholikin. Und die zwei haben sich bezüglich Religion mehr oder weniger ignoriert. Ja, also meine Mama ist jeden Sonntag in die Kirche mit mir gegangen und mein Papa ist zu Hause geblieben.
Ja.
Das heißt also, ich bin da von der Familie her nicht wirklich in diese Richtung aufgewachsen. Und ich bin mit meiner Mama immer gegangen und wie ich dann nach Österreich zum Studieren gekommen, habe ich es abgelegt. Ja, ich bin dann nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Das heißt, es sind viele Jahrzehnte vergangen, wo ich ja vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten in die Mette gegangen bin oder so, aber nicht viel mehr als das. Und eine Nacht während eines Lockdowns war ich so unruhig. Und ich habe alles ausprobiert, die Klangschalen, die Mantras, alles Mögliche. Mhm. Und dann kommt es mir, dass ich vielleicht ein Gegrüß seist du Maria auch beten kann.
Ja.
Und ich bin dann eben, ich habe angefangen zu beten und es hat mir gut getan. Dann habe ich nochmals und irgendwie habe ich so einen halben Rosenkranz gebetet. Und dann bin ich tatsächlich eingeschlafen. Und das war sozusagen für mich eine neue Entdeckung, zumal ich, und das beschreibe ich auch im Buch, das Gebet ist für mich nichts Funktionelles an sich. Ja? Mhm. Also wenn ich eine gewisse Atemtechnik anwende, ist es funktionell, um mich zu beruhigen.
Ja.
Ja? Das Gebet ist für mich mehr, weil hinter dem Gebet ist diese ganze Philosophie des Christentums, dass man tatsächlich in der Liebe bleiben sollte, dass man Hoffnung hat, dass man Hoffnung, dass auch das Schlechte wegkommt, früher oder spät, dass man, dass Gott es mit uns gut meint und also man kann sich natürlich jede Geschichte umdrehen, man kann genau das Gegenteil behaupten.
Mhm.
Aber in dem Moment hat es mir sehr, sehr geholfen und ich bin auch dabei geblieben. Ja. Mhm. Ich bete zwar nicht sehr viel, aber ich bete jetzt nach wie vor. Und ich muss sagen, wenn es Momente gibt, eben in der Nacht, wo ich nicht mehr weiter kann, weil es mich einfach so belastet.
Ja.
Also ich darf keine Nachrichten hören für mich in letzter Zeit, das ist tabu.
Okay.
Dann fange ich an zu beten und das hilft mir. Und anderen Menschen hilft das anderes, das ist jetzt subjektiv, aber ich habe das dann auch recherchiert. warum es mir helfen könnte. Und? Ich kann es natürlich nicht beweisen, dass bei mir so ist, aber die Literatur gibt schon sehr viel her, also die neurowissenschaftliche, es gibt jede Menge Experimente. Und sie zeigen, dass man durch das Beten Oxytocin ausschüttet, also das Bindungshormon. Wahrscheinlich, wenn man eben Christ ist, ja, wenn man nicht nur so runterbetet, wahrscheinlich deswegen, weil man sich in einer Situation, in einer familiären Situation wieder fühlt, ja, mit dem Himmelsvater, mit einer Madonna, die sozusagen die große Mama ist und diese, sagen wir so, natürlich nur gedachte Nähe zu diesen göttlichen Figuren, ja, das führt eben dazu, dass man sich familiär eingebettet fühlt und das führt zur Ausschüttung von Oxytocin. Sehr
spannend.
Und Oxytocin, darf man nicht vergessen, ist ja der Gegenspieler von Stresshormon Cortisol mit L.
Ja, also warum sagst du immer L, Cortisol?
Ja, weil viele kennen Cortison, das ist ja
Als extrem, oder?
Ja, Medikament, das ist ein Wirkstoff in Medikamenten gegen Entzündungen.
Ja, genau.
Und viele, wenn sie mich dann fragen, sagen Cortison und deswegen sage ich immer mit Cortisol, also mit L am Ende.
Manuela mit L.
Ja, genau, Cortisol. Und wie gesagt, also Oxytocin neutralisiert Cortisol. Und auch interessant, andere Studien haben gezeigt, dass beim Beten, dass auch Glücksbotenstoff Dopamin ausgeschüttet wird.
Okay.
Total interessant, ja. Also das viele sagen, es tut mir so gut, wenn ich bete, wenn ich in die Messe gegangen bin oder so, nachher fühle ich mich so wohl, ja. Kann auch, ich meine, für die einzelne Person kann man es nicht sagen, aber diese Studien, wo eben Gruppen von Menschen in die Kirche gegangen sind, gebetet haben etc., dann sind sie rausgekommen und dann hat man eben einen erhöhten Dopaminspiegel festgestellt.
Kann es nicht auch sein, dass das so gut tut, weil das ja zu einem Ritual wird?
Ja, aber Rituale, soziale Rituale, haben auch mit der Ausschüttung von Oxytocin zu tun, wie zum Beispiel Geburtstagsfeier.
Ja, genau.
Ja?
Aber ich habe auch bei mir ein bisschen durchprobiert, was bei mir hilft, damit keine wiederkehrenden Gedanken aufkommen, damit ich nicht dieses Gedankenkarussell habe, wenn ich im Bett liege und mir denke, boah, morgen Frühdienst, ich muss schlafen. Und bei mir hilft es, auch wenn ich am Nachmittag schlafen will, nach einem Frühdienst, bei mir hilft es, wenn ich lese. Zack, da lese ich ein Buch.
Ja.
Nicht die von dir, da schlafe ich nicht ein, die sind so spannend, sondern einen Roman zum Beispiel. Ja. Einen seichten Roman lese ich ein, zwei Kapitel und ich schlafe super ein.
Ja. Naja, es ist so, dass wenn du liest, dass dein Hippocampus beschäftigt ist mit dem Speichern von Inhalten. Mhm. Also kann er sich da nicht wirklich mit den Sorgen beschäftigen. Mhm. Und diesen Effekt, dass der Hippocampus sich beschäftigt, hat man auch eben mit Meditation und mit Gebet gleichzeitig. Mhm. Ja. Also man sollte, wenn man eben geplagt wird von den schlechten Gedanken, sollte man etwas tun, was den Hippocampus auf Trab hält, aber nicht mit den schlechten Gedanken, sondern mit anderen Dingen.
Also ganz generell kann man sagen, Cortisolspiegel nach unten, Melatonin nach oben, um besser einzuschlafen. Und da hilft zum Beispiel Meditation, ein Buch zu lesen.
Oxytocin?
Ja, zu beten zum Beispiel, zu meditieren, spazieren zu gehen. Oder was war noch?
Ja, aber nicht alles so durcheinander, sondern idealerweise.
Ja, idealerweise, wie ist deine Reihenfolge?
Idealerweise geht man zuerst spazieren.
Ja.
Da macht man sich einen guten Schlaftee mit Lavendel.
Ah, ja, das mache ich auch immer. Ja,
ja, das ist für mich auch ein Ritual. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber es riecht gut. Ich habe es.
Also wie hilft es nicht, schaut's nicht.
Ja, genau.
Ja.
Also mit Minze aus eigenem Garten, Lavendel und also ich habe ein paar so Gartenkräuter zusammengemixt und das riecht einfach so gut. und das ist ein bisschen so ein Ritual, oder ich tröpfle auch manchmal ein paar Tropfen Lavendelöl auf den Polster und dann habe ich das Gefühl, das so frisch ist und so angenehm. Also man muss schon ein paar kleine Strategien nebenbei auch anwenden, aber ja, und sich, wie gesagt, also der Hippocampus ist der, der uns nicht in Ruhe lässt, und den muss man beschäftigen, und dann kann es sein, indem wir lesen, und wenn wir dann in der Nacht aufwachen, also dann vielleicht beten oder meditieren oder wieder lesen, damit er wieder beschäftigt ist und uns nicht stört.
Das heißt, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.